SRF 3.
Ende Saison ist Schluss. Simon Nickli tritt als Spitzenohrläuferin zurück. Bald geht's los. Großbritannien will eine Cyberarmee aufbauen gegen Angreifer aus dem Netz. Terror in Irak. In der Hauptstadt Bagdad explodieren fast gleichzeitig mehrere Bomben. Das Wetter weiterhin viele Wolken und vor allem im Norden und in den Alpen lokale Schauer, 14 bis 19 Grad. Am Mikrofon ist Simon Loy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 WM-Goldmedaillen holte Simon Nickli in ihrer Karriere. Dazu 2 Silber- und 6 Bronzemedaillen, die in diesem Goldregen fast ein bisschen untergegangen sind. Nun hört die Königin über Karte, Kompass, Koordinaten auf im Alter von 35 Jahren. Bernhard Scher von der SRF-Sportredaktion blickt zurück auf eine große Karriere.
Simon Nickli hat in der Sportart Orientierungslaufen neue Maßstäbe gesetzt. Nicht nur mit ihrer einzigartigen Medaillensammlung, auch punkto Vermarktung. Sie ist weltweit der einzige Profi, welcher vom OL leben kann.
Ich bin jetzt eigentlich in glücklicher Situation, dass ich davon leben kann. Durch die persönlichen Sponsoren, die ich jetzt durch die langjährigen Erfolge habe, bekommen. Aber es ist schon ein Einzelfall, das kann man schon sagen.
Ein Einzelfall deshalb, weil Simon Nickli ein blütenreines Image hat, weil sie stets bescheiden geblieben ist und sich nie zum Abheben verleiten ließ und weil sie als eine sanfte, offene und ausgeglichene Frau und Athletin gilt. Dank der Person Simon Nickli hat der Orientierungslauf in der Öffentlichkeit ein Gesicht erhalten. Auch wenn die Sportart laut Nickli in den Medien nicht leicht zu propagieren sei.
Das hat halt auch mit der Medienwirksamkeit zu tun. Man hat jetzt gesehen, zwar die schönen Bilder vom Wald, aber gleich, man kann die Läufer nicht lang mitverfolgen und vor allem man sieht nicht, was in den Köpfen vor sich geht. Und das ist ja das Spannende im OL, dass die Kombination von Laufen und Denkarbeit und das dem Zuschauer bildlich darzustellen, ist sehr schwierig.
Simon Nickli ist im OL eine Ausnahmeerscheinung. Körperlich robust, läuferisch stark, kartentechnisch versiert und dank der inneren Ruhe stets hoch konzentriert, feierte sie so viele Erfolge wie keine andere Athletin. Als perfekter Wettkampftyp fiel sie auch bei Niederlagen nie aus dem Konzept und versuchte, ihre Leistungen immer zu schätzen.
Das ist ja gut, man sieht wirklich auch, dass das nicht einfach ist, auch für mich nicht, weil ich jetzt schon x Goldmedaille gemacht habe. Und dass eben jedes Mal wieder alles muss zusammenstimmen, dass man ja, ganz top stehen kann.
Als Mutter der 5-jährigen Malin und der bald 2-jährigen Zwillinge Lars und Anja ist Simon Nickli ein gutes Beispiel dafür, wie eine Athletin mit der Doppelbelastung Familie und Spitzensport erfolgreich umgehen kann. Stets wusste die dreifache Schweizer Sportlerin des Jahres, Beruf und Familie sinnvoll zu verbinden und doch zu trennen.
Wenn ich die Karte in die Hand nehme und wenn ich an den Start gehe, dann möchte ich mich voll voran konzentrieren. Das ist sicher auch wichtig, dass ich das wirklich trennen kann, weil sonst mache ich beides so ein bisschen halbpatzig und das wäre nicht gut.
Mit dem Rücktritt von Simon Nickli verliert der Schweizer OL-Sport das langjährige Aushängeschild. Die Vorzeigesportlerin und die Ausnahmeerscheinung zu ersetzen, ist für den Schweizer OL-Verband zurzeit unmöglich.
Kinder sollen in Zukunft in der Schule essen müssen, auch wenn zu Hause jemand Zeit hat, über Mittag zu kochen. Wie diese Vision der Stadt Zürich so ankommt, hören wir gleich nach den Nachrichten und die hat heute Nina Gigax.
Noch nie haben in der Schweiz so viele Menschen gearbeitet wie im zweiten Quartal dieses Jahres. Die Zahl der Erwerbstätigen ist laut dem Bundesamt für Statistik auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Ende Juni haben insgesamt gut 4,8 Millionen Menschen gearbeitet. Das sind 1,3% mehr als im Vorjahr. Besonders viele Frauen sind neu in den Arbeitsmarkt eingestiegen. Überdurchschnittlich zugenommen hat auch die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte. Der Bund will die Sicherheit der Straßentunnel im Berner Oberland erhöhen. Insgesamt 7 Tunnel der Autobahnen A6 und A8 werden mit Rettungsstollen ausgerüstet. Diese sollen in den einröhrigen Tunnel, beispielsweise bei einem Brand, künftig als Fluchtmöglichkeiten dienen. Zudem werden in gewissen Fällen auch neue Lüftungen eingebaut und Zufahrtsstraßen saniert. Die Arbeiten dauern bis im Jahr 2021. Der japanische Elektronikkonzern Toshiba streicht weltweit 3000 Stellen. Betroffen sind gut die Hälfte aller Mitarbeitenden, die in der verlustreichen TV-Sparte tätig sind. Das Unternehmen teilt mit, dass zwei seiner drei Fabriken in China, Indonesien und Polen noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres schließen. Welche Fabriken es sind, ließ Toshiba offen. In Florenz hat der Berufungsprozess im Mordfall der Amerikanerin Amanda Knox und ihres italienischen Freundes begonnen. Die beiden sind angeklagt, eine britische Studentin umgebracht zu haben. Italienische Gerichte beschäftigen sich bereits zum vierten Mal mit dem Fall. 2009 wurden die beiden Angeklagten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, 2 Jahre später freigesprochen. Im März dieses Jahres hat das höchste italienische Gericht den Freispruch aufgehoben. In Irak nimmt die Zahl der Anschläge wieder zu. Innerhalb von wenigen Minuten explodierten in der Hauptstadt Bagdad an verschiedenen Orten mindestens 5 Bomben. Laut der Polizei und Spitälern wurden dabei mindestens 30 Menschen getötet. Die Anschläge hätten sich in mehrheitlich von Schiiten bewohnten Quartieren ereignet, berichten Augenzeugen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.003 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 22,18 gehandelt, der Dollar zu 90,55 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und örtlich fällt etwas Regen. In den Alpen und im Süden gibt es auch Aufhellungen. Die Temperatur steigt auf 15 bis 20 Grad.
Info 3 Mittag.
Diese Schlagzeile von gestern hallt heute noch nach. Die Stadt Zürich will obligatorische Tagesschulen einrichten. Die Kinder müssten also in der Schule essen, auch wenn jemand daheim kochen könnte. Heute ist das Essen in der Schule ja grundsätzlich freiwillig, kein Müssen, nur Dürfen. Kein Wunder gibt's gegen die Idee der Stadt Zürich nun Protest. Andrea Jacki.
Kinder gehen morgens in die Schule, essen am Mittag dort und erledigen am Nachmittag vielleicht gar die Aufgaben vor Ort. In der Stadt Zürich nutzen bereits 45% der Kinder dieses Angebot. Das Schulamt schätzt, dass es in einigen Jahren fast 3/4 sein könnten. Und auch das Stadtparlament fordert nun zusätzliche Tagesschulen. Daher sei man am Planen, sagt Schulvorsteher Gerold Lauber.
Wir versuchen nun, die Prozesse so zu gestalten, dass wir der gesellschaftlichen Entwicklung nachkommen können. Denn in den letzten Jahren in der Stadt Zürich, und ich denke, das gilt generell in der Schweiz, ist die Nachfrage nach Betreuung über die Mittagszeit sehr stark angestiegen.
Da ein Obligatorium für die Tagesschule aber mit dem aktuellen Volksschulgesetz in Konflikt stünde, denkt Lauber vorerst an einen Versuch in einigen Schulhäusern. Später könne man das Gesetz dann immer noch anpassen. Nur, warum muss es gerade ein Obligatorium sein? Auch die Eltern seien in dieser Frage gespalten, sagt Jolanda Trausch. Sie ist im Vorstand der Dachorganisation der Zürcher Elternräte. Das Hauptargument gegen ein Obligatorium sei:
Also ich glaube primär die Problematik, dass da ein Eingriff in der Privatsphäre der Familien ist. Also der Staat gibt an, wie die Familienplanung und wie die Betreuung der Kinder durchzuführen ist.
Der Staat befiehlt, wie die Kinder ihren Tag zu verbringen haben. Das passt auch Christian Wasserfallen nicht. Der freisinnige Politiker ist Präsident der Bildungskommission des Nationalrats.
Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Tagesschule nicht obligatorisch sein soll. Es gibt auch viele Eltern, die gerne die Kinder dann zu Hause haben und ich möchte die Wahl den Eltern überlassen.
Das zieht auch Bernhard Pulver so vor. Der Bildungsdirektor des Kantons Bern ist zwar überzeugter Verfechter von Tagesschulen. Das Obligatorium besteht im Kanton Bern aber nur für die Gemeinden.
Die Gemeinden müssen Tagesschulmodule anbieten. Benutzen die, der Besuch ist dann freiwillig. Die Eltern entscheiden dann, ob die Kinder kommen oder nicht. Es wäre falsch, jetzt hier die Eltern zu zwingen.
Im Kanton Bern hätten die Tagesschulen großen Erfolg, wohl nicht zuletzt, weil ihr Besuch freiwillig ist, glaubt Pulver. Freiwillig oder obligatorisch? In Zürich dürfte es noch größere Diskussionen geben.
Info 3 Mittag.
Großbritannien stellt um von der konventionellen Kriegsführung auf die futuristische Kriegsführung. Das Ziel? Die heimischen Computernetze gegen Angreifer schützen. Ab sofort sollen hunderte Computerexperten angestellt werden. Die Rekrutierung, die beginne bereits im Oktober, hieß es aus dem britischen Verteidigungsministerium. Ich bin nun verbunden mit Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Martin Aliot, wen will die Regierung für diesen Krieg im Internet denn anstellen? Was sind das für Leute?
Man denkt an Veteranen mit einschlägigen Kenntnissen, aber auch IT-Spezialisten aus der Privatwirtschaft. Sie sollen Reservisten werden, also Milizsoldaten. Und dafür sollen die Rekrutierungsvorschriften beispielsweise bezüglich Fitness gelockert werden, vermutlich in der Annahme, dass diese Computer-Tausend-Sassas eher übergewichtig und sesshaft sind und lieber mit verfleckten Leibchen vor ihren Computern Süßigkeiten naschen.
Man sucht also halbe Privatpersonen und nicht Berufssoldaten. Besteht denn da nicht die Gefahr, dass diese Leute militärische Geheimnisse verraten könnten?
Das ist sicher ein Risiko, aber so wie ich das verstehe, soll diese neue Reserveeinheit wohl eher dem Schutz britischer Systeme vor gegnerischen Angriffen aus Cyberspace dienen, als den eigentlichen militärischen Aufgaben.
Dass Großbritannien ja die halbe Welt abhört, das wissen wir seit Edward Snowden. Wo liegt denn jetzt der Unterschied vom jetzigen zum künftigen System?
Neu ist eine offensive Kapazität, also platt gesagt Computerviren statt Granaten. Verteidigungsminister Philip Hammond sagte, es sei die größte militärische Revolution seit der Ablösung der Kavallerie durch Panzer. Und die von, wie Sie erwähnten, Snowden enthüllten Abhöranlagen, die dienen ja zumindest offiziell in erster Linie der Terrorabwehr, während die neuen Ressourcen gegnerische Kommunikations- und Lenkungssysteme lahmlegen sollen. Das Ganze wird von einem Bunker unter dem Regierungsviertel Whitehall dann gesteuert.
Die USA, die haben Anfangs Jahr erklärt, sie wollten ihre Cyberkriegstruppe aufs Fünffache aufstocken, weil sie Angst, das ist die Begründung, vor chinesischen und russischen Internetangriffen hätten. Hat Großbritannien da die gleiche Motivation?
Ja, die Briten folgen wie so oft dem amerikanischen Vorbild, aber es ist gewiss kein Zufall, dass diese Ankündigung jetzt zum Auftakt des konservativen Parteitags in Manchester erfolgt. Die konservative Basis sorgt sich um die massiven Einsparungen im Militärbudget und so bietet die Verlagerung auf elektronische Kriegsführung auch ein politisches Feigenblatt, das Großbritannien immer noch in der ersten Liga mitspielt.
Vielen Dank für diese Informationen, Martin Aliot. So viel Info 3 für den Moment mit Simon Loy. Wir sind heute Abend wieder da für Sie. Punkt 5. Bis dann.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.